Mein Opa, dem wir sehr, sehr dankbar sind und dem wir das auch alles zu verdanken haben, ist aber von Anfang an immer alles so klar gewesen. Aber so klar ist das immer so in seinem Kopf gewesen und nie runtergeschrieben worden für uns auch.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Ja, hi Nina, hi Philipp.
Hi.
Hallo.
Ich freue mich, dass ich hier in Hagen sein kann, die Stadt der Fernuniversität, oder wie sie so schön heißt.
Tor zum Sauerland.
Und bevor wir heute überhaupt mit dem Thema starten, würde ich direkt einfach mal sagen, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
Ladies first.
Ladies first. Ich bin Nina, 30 Jahre alt, Teil der Geschäftsführung von der Henke AG, klassisches Familienunternehmen. Ich darf mit meinen beiden Cousins die fünfte Generation bilden und mein Papa ist in der vierten Generation. Ich komme tatsächlich ganz woanders her. Ich habe 7 Jahre bei der Polizei gearbeitet, habe mich dann entschieden, doch in das Familienunternehmen einzusteigen, habe mich nie gegen die Polizei entschieden, aber dann für die Familie. Und wir machen klassisch Dächer und Fassaden. Und das seit über 100 Jahren.
Gut. Philipp Rüggemann, 34 Jahre. Papa von einem 14 Monate alten Sohn. Mittlerweile seit im 4. Jahr in der Geschäftsführung. Und ja, was wir genau machen, hat Nina gerade schon gesagt. Ich würde es nochmal ergänzen, um mittlerweile auch wirklich Ingenieursdienstleistungen rund um die Gebäudehülle und das Thema erneuerbare Energien, Photovoltaik. Das Spektrum haben wir da noch so ein bisschen erweitert in den letzten Jahren. Das sind dann vielleicht auch so die ersten Themen, die wir so reinbringen können.
Mhm. Das ist ja auch, also in der Vorbereitung bin ich ja dann noch auch logischerweise nochmal eure Firmenhistorie so ein Stück weit durchgegangen und 100 Jahre ist natürlich schon eine Ansage, gerade wenn man überlegt, wie viele Mittelständler heutzutage vielleicht überhaupt das 7. oder 8. Jahr überhaupt überleben. Vielleicht zum Start, also ich habe ja immer oft mit Unternehmensnachfolgern zu tun und wir wollen ja heute über die Unternehmensnachfolge sprechen und ich finde, dass da draußen immer das als sehr nachvollziehbar oder auch nachvollziehbar insgesamt angesehen wird, dass wenn es Familienangehörige gibt, dass sie irgendwann das Unternehmen übernehmen. Ich habe da draußen auch die Erfahrung gemacht, dass es oftmals auch nicht so ist, was ich auch völlig legitim finde an der Stelle, dass man einfach sagt, hey, ich möchte mir das ganz gerne mal überlegen. Wie war das bei euch? Also hattet ihr von Anfang an da Bedenken oder habtet ihr von Anfang an den Willen zu sagen, ja, wir machen das sofort? Wie war das bei euch?
Da kann ich jetzt loslegen.
Ja.
Weil bei mir ist es ein bisschen einfacher.
Ja.
Also ich bin irgendwie gefühlt hier auf dem Firmengelände und nebenan im auch familiären Betrieb im Sportpark groß geworden. Also sprich auch schon als Grundschulkind, Kindergartenkind immer hier gewesen. Schon mal so, ich sag mal, auf dem Hof das erste Mal irgendwie dann Stapler gefahren oder solche Geschichten. Und ehrlicherweise hat sich diese Frage für mich irgendwie nie so richtig gestellt. Es war irgendwie so ungedrungen, ungezwungen, aber ich wollte das immer. Also ich wollte das immer, ich habe auch alles, also auch mein Studium, ich bin Wirtschaftsingenieur, alles so in die Richtung ausgelegt, ich möchte das gerne irgendwann mal machen. Mhm. Und habe dann auch, als ich hier vor 12-13 Jahren dann im Betrieb angefangen habe, so parallel zum Studium, auch tatsächlich erstmal alles so mitgemacht, also wirklich geschraubt, aufs Dach, an die Fassade, weil das einfach Themen waren, die mich irgendwie immer mein Leben lang ja begleitet haben und ich habe das halt immer als einen tollen Job, irgendwie als abwechslungsreich erfahren, so bei meinem Vater, bei meinem Onkel, bei meinem Großvater und deswegen war das für mich eigentlich immer der Wunsch.
Nina, wie war das bei dir?
Also groß geworden bin ich hier auch und ich war auch als Kind immer hier auf dem Betriebsgelände, aber bei mir war das so, wir haben von der Familie nie gesagt bekommen, ihr müsst. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Es wurde immer gesagt, ihr könnt euch das frei aussuchen, was ihr macht. Und bei mir war es im Kopf immer so, ja, die Jungs, die machen das schon und irgendwie, ich bin das einzige Mädel in der Familie und ich habe dann immer meine Tante und meine Mama gesehen und das war für mich so stupide und irgendwie nur verwalten. Und ich habe dann gedacht, nee, ich mache was ganz anderes, ich gehe zur Polizei. Was ich bis heute nicht bereue, weil ich doch ganz viel gelernt habe und auch mit ins Unternehmen reinbringen kann, was ich da gelernt habe. Dadurch, dass wir aber eine AG sind und auch eine Aktiengesellschaft für uns nicht an der oder an der Börse, sondern die AG steht für Familie, weil nur Familienmitglieder Anteile halten, war aber trotzdem mein Herz ja immer im Unternehmen. Und ich war auch immer dadurch, dass wir ein sehr gutes Verhältnis in der Familie haben, immer ja mit im Thema. Natürlich nicht operativ, aber trotzdem hat man immer viel mitbekommen. Und dann bin ich meinen Weg gegangen und dann kam die Corona-Hochzeit. Da habe ich tatsächlich noch bei der Polizei gearbeitet, 12-Stunden-Schichten gemacht und dann immer wieder überlegt, boah, wo geht mein Weg hin? Und ich habe bei den Beamten gemerkt, okay, irgendwie kann ich mich nicht so frei entfalten und kriege auch nicht so, wir haben mich selber so zufrieden, dass man da sich irgendwie seinen Weg findet. Und dann habe ich die Gespräche mit meinen Cousins geführt, die aber schon immer im Vorfeld auch gelaufen sind und dann gesagt, okay, ich habe das Glück, dass ich ins Familienunternehmen einsteigen darf und es dann auch gemacht. Ja.
Cool. Ihr führt das Unternehmen aktuell mit 4 Personen, 5 Personen. Wie sieht das da aktuell bei euch aus?
Ja, wir sind zu viert aktuell. Mein Papa, er sagt immer gerne das Auslaufmodell der 4. Generation. Und meine beiden Cousins, also Philipps Bruder Jan und Philipp, sind beide im Vorstand. Ich bin als Prokuristin mit drin und mein Papa halt im Vorstand. Der scheidet in 2 Jahren aus. Und deswegen sind wir aktuell eine Viererspitze. Mein Papa lässt uns sehr viel machen, ist immer als Berater noch nebenbei für uns da und auch bei den Terminen und hier präsent, aber zu dritt sind wir schon ganz gut im Operativen komplett tätig.
Mhm. Jetzt habt ihr gerade schon einen Punkt genannt, irgendwann gibt's ja die finale Übergabe sozusagen, es gehört nun mal zum Zahn der Zeit dazu, dass die Leute dann auch noch dabei sein können, vielleicht beraten auch dabei sein können. Wie war bei euch der Start? Also Nachfolge ist ja nicht, ich gebe dir morgen den Schlüssel und leg los, sondern irgendwann startet das. Wie war das bei euch?
Da müsste ich eigentlich noch ein bisschen weiter ausholen. Also als ich ins Unternehmen gekommen bin, da war tatsächlich die Konstellation noch so, dass mein Großvater noch nicht im Aufsichtsrat war, sondern noch operativ tätig, das heißt damals auch im Vorstand, gemeinsam mit meinem Onkel, der uns jetzt ja auch noch begleitet und mit uns zusammen im Vorstand, den Vorstand bildet und meinem Vater. Mein Vater ist Ende 20, also in dem Corona-Jahr, dann in Ruhestand gegangen und mein Großvater, ich glaube auch tatsächlich nur 2 Jahre davor, also war auch noch wahnsinnig lange in der Geschäftsführung, auch operativ und hat uns danach dann auch im Aufsichtsrat eigentlich sehr, sehr eng begleitet, hat noch sein Aufsichtsratbüro hier unten. Und das heißt, das war eigentlich so ein relativ, bis zum Ausscheiden von meinem Großvater ein relativ unbewusster Prozess und eigentlich erst danach haben wir das erste Mal so das Thema, ja, wir haben dann eigentlich über einen Unternehmensberater überhaupt uns erstmal mit dem Thema etwas langfristigere Personalplanung, weil wir halt einen wahnsinnigen Umbruch haben, nicht nur in der Führungsebene, sondern auf allen Ebenen, den wir jetzt auch schon in ganz großen Teilen vollzogen haben, damit beschäftigt und sind dann eigentlich erst in so einen geplanten Prozess reingekommen, der dann natürlich auch begleitet war, wo wir uns irgendwo Meilensteine gesetzt haben und all sowas. Also das heißt so, ja, den Stein ins Rollen gebracht, vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen die Corona-Situation, die dann mein Vater auch irgendwo dazu bewogen hat, dann nach und nach da sich Gedanken zu machen und dann auch zum Ende des Jahres da auszuscheiden. Und dann natürlich einfach, dass uns auch Externe immer mal wieder den Finger in die Wunde legen und fragen, wie geht's denn weiter, was wollt ihr denn, wie ist denn der Zeitplan dahinter? Weil diese Fragen, die stellt man sich meistens nicht von alleine.
Ja, das erlebe ich tatsächlich auch immer wieder in der Praxis, dass man Ja, die Aussagen so, das wird schon. Wir haben ja welche, die dahinter stehen, die nächste Generation kommt und irgendwie wird das schon. Und ich erlebe es tatsächlich auch immer wieder in der Praxis, dass dann halt eben so ein strukturierter Plan mit Meilensteinen, mit Zielen natürlich auch dahinter ja, hilfreich ist, zumindest für eine erfolgreiche Nachfolge. Du hast jetzt gerade schon das Thema Mitarbeiter angesprochen, auch langfristige Personalplanung an der Stelle. Jetzt ist es ja oftmals so, dass wenn der Unternehmer beziehungsweise der Gründer vielleicht sogar auch geht, dass auch das Führungsteam ja mit dem Unternehmen natürlich auch ein Stück weit altert. Langfristige Personalplanung heißt für mich auch, das war oder der Fall war ähnlich auch bei euch, also dass die Mitarbeiter schon sicherlich auch in ein, vielleicht hier und da, nicht überall, aber in ein Alter kommen, wo man überlegen muss, wie funktioniert da auch die Nachfolge?
Ja. Also eigentlich sind fast alle unsere Führungskräfte in dem Alter von unseren Vätern oder meinem Vater. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass wenn mein Vater geht, eigentlich auch alle unsere Führungskräfte gehen. Jetzt haben wir das Glück, dass wir irgendwie perspektivisch bei jeder Stelle schon Nachfolger im Blick hatten und die sich auch alle so entwickelt haben, die Nachfolge angehen zu können. Ich glaube, es lag auch ein bisschen an uns, dass wir das auch signalisiert haben und auch, ja, denen das auch transparent kommuniziert haben und gesagt haben, okay, kannst du dir das vorstellen? Kann auch dein Vorgänger sich das vorstellen? Könnt ihr in einer aktuellen Doppelspitze fahren? Und so gehen wir halt aktuell vor. Wir haben halt aktuell viele doppelt besetzte Stellen, wo man sagt, okay, ihr scheidet in 2, 3, 4 Jahren aus. Aber wir haben auch genau den Nachfolger, der jetzt eingearbeitet wird und es dann halt auch weitermacht.
Mhm. Ja. War das denn von vornherein, also ich meine, wir haben ja kurz im Vorfeld sprechen können, ihr seid beides Anfang 30, Mitte 30, wenn ihr dann auf auch etwas ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen natürlich auch trefft, ist das ein Kompetenzthema manchmal auch oder sind die da euch wirklich sehr offen auch begegnet? Weil grundsätzlich überlegt man ja auch, ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr wart seit Beginn an im Unternehmen mit dabei, die kennen euch also, als ihr vielleicht noch sehr, sehr klein wart. Wie war da das Verhältnis?
Also ich kann nur sagen, alles in allem ist das Verhältnis bei uns wirklich immer sehr, sehr gut. Klar gibt es hin und wieder die ja, Situation, dass wir was reinbringen und dann so kommt, ja, ihr Jungen mit eurer Digitalisierung und boah, nee, nicht schon wieder eine Veränderung, aber nie auf der persönlichen Ebene. Klar muss man sich manchmal die Rolle klar machen, rede ich jetzt gerade als Vorgesetzte mit dir oder als irgendwie Tochter von Kalle und befreundete Freundin von meiner Mama, also da, weil bei uns gibt's viele Verstrickungen. Das muss jeder für sich selber entscheiden und ich persönlich mache es dann auch immer ganz klar und sage, pass auf, das muss ich dir jetzt wirklich einmal auf der beruflichen Schiene sagen, damit das jetzt irgendwie nicht verschwimmt. Aber ich habe noch nicht zu einem einzigen Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass wir hier nicht respektiert werden als Nachfolger.
Also habe ich zumindest jetzt gerade so, wie ich hier reingekommen, ehrlicherweise auch nicht und so wie ich euch bis jetzt auch kennenlernen durfte. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr bemerkenswert, halt eben gerade wenn Generationen aufeinander treffen. Was würdet ihr vielleicht sagen, ich meine, ihr steckt ja mitten in der Nachfolge auch, was so vielleicht die größten Herausforderungen bisher einfach auch waren?
Also ich würde sagen, zum einen natürlich Know-how aufzubauen. Also weil einfach ein riesen Gap halt dazwischen ist und uns fehlt halt auch so ein bisschen diese von der Altersstruktur her auch bei unseren Führungskräften so dieser Mittelbereich. Also jetzt vielleicht so Leute, die irgendwie Mitte 40 sind oder so, die gibt es kaum, sondern dann wieder unser Alter oder halt das Alter unserer Väter. Das heißt also Know-how-Transfer. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir auch in unserem Sinne, also in unserem Sinne transformiert und damit halt auch viele Veränderungen rein und da eben so das Thema ja Moderation von Veränderungen, das war glaube ich schon eine der größten Herausforderungen. Also wir kommen irgendwo neu rein, wir haben andere Ideen und ja, wir müssen vielleicht auch bei der einen oder anderen Idee, gerade wenn man schon am Anfang ist und früh umsetzt und gerne Gas geben möchte, ja dann hinterher auch mal zurückrudern und dann ist vielleicht, da hat man aber zum Glück nie das Gefühl gehabt, dass wir dadurch irgendwie einen Vertrauensverlust haben, aber ich sag mal, diese Bereitschaft immer Vollgas hinterher oder so, da muss man immer mal wieder anmoderieren, sensibel mit dem einen oder anderen umgehen, dem vielleicht ein bisschen mehr Zeit einräumen, diese Veränderungen zu vollziehen Und das würde ich als die größte Herausforderung eigentlich beschreiben. Also den Transformationsprozess hin zu digitaleren Prozessen, überhaupt in Richtung Prozessdenken, das Thema. Also eben kulturell und so sah ich den bei uns jetzt gar nicht, weil da habe ich das Gefühl, da haben wir, sind wir auf eine sehr, sehr gute Kultur getroffen. Also das war schon wirklich auch, muss man sagen, durch die vorherigen Generationen, durch alle Führungskräfte, durch alle Mitarbeiter hier einfach ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. So in dem Thema Prozesse, Umstrukturierungen, Change.
Also sehe ich komplett genauso. Was ich aber noch hinzufügen würde, ist das Emotionale. Also ich finde es sehr herausfordernd, ab und zu mit meinem Vater arbeiten zu dürfen, aber auch zu müssen. Und wir, jetzt kann man, dann muss man dazu sagen, wir wohnen in einem riesigen Familienhaus auch noch zusammen. Und mir fällt es auch manchmal schwer zu trennen zwischen Beruf und Job. Und im Familienunternehmen kann man nicht sagen, ich darf beruflich nicht mit nach Hause nehmen, weil das ist an einem Tisch, wo wir sitzen. Und dadurch, dass wir ein super Verhältnis haben und immer zusammensitzen, immer wieder irgendwie Thema. Und da so für mich emotional auch manchmal die Grenze zu ziehen und dann zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter, und streite ich mich jetzt gerade mit meinem Vater auf der Vaterebene oder streite ich mich gerade, weil ich das einfach als Führungsperson gerade nicht in Ordnung finde. Und da hat mir immer wieder geholfen, versuchen, die Rollen einzunehmen und zu sagen, okay, in welcher Rolle befinde ich mich gerade? Das finde ich hin und wieder sehr herausfordernd. Ich glaube, als Frau ist man da eh nochmal einen Ticken emotionaler als die Jungs.
Als Rote. Also,
ja, muss man dazu sagen, dass wir uns in so Farbschemen eingeteilt haben. Vielleicht sagt der Alex da gleich noch was zu. Aber ja, wir, das finde ich herausfordernd. Aber dadurch, dass wir uns auch wissen, wie wir alle ticken, wissen wir auch, welche Stärken wer mitbringt und können uns da super unterstützen. Und dann weiß auch immer jeder, okay, das ist gerade eine Situation, die muss jetzt Nina machen, weil die hat gerade einfach eine große Klappe und sagt jetzt, was sie denkt. Oder das ist eine Situation, die muss Jan jetzt regeln, weil der ist gerade sehr ruhig, zurückhaltend und redet jetzt nur mit Fakten. So.
Ja. Was Nina gerade angesprochen hat, ist, wir sprechen da von dem Farbsystem, mit dem ich arbeite. Es ist das HBDI-Modell einfach, wo es einfach darum geht, dass die rote Farbe in diesem Modell die zwischenmenschliche Ebene ein bisschen mehr präferiert als vielleicht eine blaue Ebene, die mehr die Zahlen und Zahlen, Daten, Fakten im Fokus hat. Das vielleicht mal als kleine Sidetrack an der Stelle. Philipp, du hast es vorhin ja einmal ganz kurz gesagt, dass ihr euch ja auch begleiten lassen habt. Was waren da für euch so die wichtigsten Punkte aus der Beratung, aus der Begleitung, wo du sagst, hey, das ist echt etwas gewesen, was uns echt gut geholfen hat?
Verbindlichkeit, also das, hört sich blöd an, aber wenn man bereit ist, irgendwie Geld auszugeben für eine Beratung und da halt gewisse Fragen gestellt werden, die man sich da stellen muss und darauf Antworten gegeben, dann hält sich auf einmal jeder dran. Das ist eine Erfahrung, die man ja sonst nicht immer sammelt. Also wenn man so, diese klassische Kaffeerunde und man sitzt hier so zusammen, wie machen wir das eigentlich? Ach ja, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber vielleicht so in 1-2 Jahren oder so, dann, also man schafft mehr Fakten, man hat das Gefühl, man hat irgendwie jemanden Unparteiischen dabei, der auch so ein bisschen Moderator, Schiedsrichter am Tisch ist. Das ist auch, finde ich, eine wichtige Funktion. Und dann halt auch das Thema Fragestellung. Also einfach sich mit Fragen zu beschäftigen, die man sich sonst nicht gestellt hätte. Das sind so die Kernpunkte, die ich da als besonders angenehm empfunden habe.
Wer war da, ist ja vielleicht auch für einige spannend, wer war da in diesem Prozess mit integriert? Logischerweise die Generation vor euch, als auch ihr, als jüngere Generation, wer war da noch mit beteiligt?
Ja, jetzt muss man das ganz kurz trennen. Also wir haben einmal uns beraten lassen innerhalb der Geschäftsführung operativ. Da war dann halt wirklich nur mein Vater und wir drei. Und dann gab's eine Beratung, die von der Familie geht. Also quasi alle Aktionäre, wo wollen wir als Familie hin? Und wie Philipp gerade schon gesagt hat, die Fragestellungen, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, wo man einfach keine Antwort drauf hat, als ich gefragt wurde, so ja, für was steht ihr denn? Und für mich das eigentlich intuitiv klar ist, aber ich keine Antwort hatte, dachte ich so, kacke, wir müssen da wirklich dran arbeiten. Und das ist so das, wo man dann auch ins Grübeln kommt und dann auch irgendwann Antworten haben möchte. Mhm. Und dann haben wir innerhalb der Geschäftsführung uns quasi Meilensteine gesetzt und gesagt, bis da und dahin muss das und das sein. Und innerhalb der Familie haben wir es genauso gemacht. Das war ein etwas langwierigerer Prozess. Da haben wir eine Familienverfassung erschaffen. Aber da mussten wir erstmal über unseren Opa auch überzeugen, dass das Sinn macht. Weil für meinen Opa, dem wir sehr, sehr dankbar sind und dem wir das auch alles zu verdanken haben, ist aber von Anfang an immer alles so klar gewesen. Aber so klar ist das immer so in seinem Kopf gewesen und nie runtergeschrieben worden für uns auch.
Ja. Ja, ist ja manchmal auch eine sehr komische Situation, wenn etwas vielleicht noch nicht ausgesprochen ist, vielleicht auch noch nicht festgehalten ist, weil es vielleicht dennoch für alle klar scheint zumindest, dass man das einfach auch mal irgendwie auf Papier bringt. Ihr habt mir im Vorfeld ja einmal eure Familiencompliance gegeben. Möchtet ihr vielleicht da mal ganz kurz zu was sagen, wie ihr dazu gekommen seid, was euch da die wichtigsten Punkte waren und wie ihr damit jetzt umgeht?
Da kann Philipp ein bisschen was zu sagen, weil er das von im Vorfeld schon von einer anderen Familie mitbekommen hat. Ich kann nur so viel sagen, es war halt so für uns als Leitfrage so, was geht mit uns und was geht mit uns als Familie nicht? Und dadurch, dass wir halt einfach alle Anteile auch an der Henke AG halten und als Familie auch für unsere Unternehmen stehen, war uns wichtig, dass wir alle in eine Richtung gehen, auch wenn wir nicht alle operativ in den Unternehmen tätig sind, dass wir aber trotzdem wissen, was läuft in unseren Unternehmen und in welche Richtung geht's. Und da haben wir uns Regeln auferlegt, die sind natürlich moralisch, ja, muss man sich dran halten. Rechtlich kann man das jetzt nicht. Wir waren einmal beim Notar, haben da ein paar Sachen vorgelesen, hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Nichtsdestotrotz ist es ja moralisch trotzdem irgendwie, dass man sich dran halten muss. Und das merken wir auch in vielen Diskussionen, wo wir sagen, erinnere dich daran, was wir gemeinsam besprochen haben. Und dann merkt man auch, dass man sich dann einmal zurücknimmt und denkt, ja, stimmt, es muss schon auch zur Familienverfassung passen, ja.
Also vielleicht auch nochmal zu dem Prozess. Alle Generationen gemeinsam am Tisch. Zwei Moderatoren dabei, Moderatorinnen dabei gehabt und die Themen geregelt, Mitgliedschaft, also wer ist dabei, was bedeutet für uns Unternehmerfamilie, was bedeutet für uns operativ, was bedeutet, welches Selbstverständnis haben wir als Familie, das ist der zweite Baustein, welche unternehmerische Mission haben wir, welche Unternehmensregeln, also das heißt, was leitet sich eigentlich aus dem, was wir an Werten haben für unsere Unternehmen, an Zielsetzungen, aber auch an Verhaltensregeln oder an moralischen Regeln ab. Und als letztes das Thema Family Governance, weil das wiederum ja auch bedeutet, ich habe eben auch als Aktionär, der nicht in der operativen ist, eine Verantwortung. Also muss wirke nach außen, wirke als Familienmitglied, aber eben auch als irgendwo Mitglied des Henke, der Henke-Unternehmensgruppe. Und das musste sich in dem Zusammenhang erstmal jeder bewusst machen. Ja. Ich glaube, wir leben das schon lange unterbewusst, aber dass man sich das bewusst macht und dann eben auch aufschreibt, was ist uns denn dann bei diesem Auftreten wichtig? Und da sind halt so Kleinigkeiten eben, und da geht es darum, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt im Moment das Verständnis, wir wollen nicht protzig oder sonst irgendwas auftreten. Also wir haben kein Interesse daran. Das ist natürlich etwas, was ist hochexklusiv und hochindividuell für unsere Familie, für den Stamm an Leuten, an Menschen, der da jetzt gerade zusammengesessen hat. Das kann ja auch in nächster Generation sich nochmal ändern. Da muss man sich nochmal an den Tisch setzen. Aber das ist halt das, was für uns am Ende dabei wichtig war und rausgekommen ist.
Habt ihr denn, ich finde das sehr wertvoll, weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, ja viele Dinge einfach schon gelebt werden, aber nur noch nicht mal angesprochen werden. Und vielleicht versteht der eine oder andere auch manchmal eine andere Definition unter dem gleichen Punkt. Von daher sehr, sehr wichtig, sehr wertvoll. Habt ihr denn im Nachgang jetzt auch irgendwelche bestimmten Rituale, Praktiken, sowas auch nochmal wieder aufgreifen zu lassen? Oder wie geht ihr damit um?
Ja, wir haben geregelte Treffen, wo wir als komplette Familie zusammenkommen und jeder über die Unternehmen informiert. Dann haben wir einmal im Jahr eine Familienzusammenkunft, wo wir auch wirklich wegfahren, obwohl wir wirklich schon häufig zusammen sitzen und auch immer alle Geburtstage zusammen feiern, das nochmal so richtig zu nutzen. Wir haben auch unsere Partner damit reingenommen, denen wurde das dann nochmal von unseren Beratern wirklich auch erklärt, weil wir es halt wichtig fanden, denen das zu erklären, nochmal aus der anderen Sicht, weil wenn wir das zu Hause so sagen, so ja, das ist halt so, ja, Unternehmerfamilie klingt immer so riesig und wir fanden es einfach wichtig, dass denen das richtig erklärt wird und nicht so von oben herab, weil so sind wir halt nicht, wie Philipp gerade schon sagte. Ja, und da sind Rituale raus entstanden, an die wir uns auch halten, wo wir uns auch zwischendurch immer ein bisschen mit ärgern, weil wir einen Familienmanager haben, der sich um was kümmern muss, weil wir die Familienverfassung, jetzt haben wir dir den Flyer gegeben, wir haben die komplett wirklich wie so eine Bachelorarbeit niedergeschrieben, die haben wir gebunden, die unterschreiben wir, im August sind wir zusammen weg, wo die auch wirklich so ja zelebriert wird, wo wir auch stolz drauf sind, weil was jetzt vielleicht gar nicht so rüberkam, das waren wirklich so 6-7 Termine, die wirklich über mehrere Stunden hinweg ging und wir wurden auch zum Teil einzeln interviewt, wo auch wirklich emotionale Themen besprochen wurden. Ja, ich habe andere Themen im Kopf als einziges Mädchen vielleicht, als nochmal die drei Jungs oder unsere Mütter haben dann nochmal ganz andere Themen, weil sie halt ja die direkten Nachfolger eigentlich von Opa waren und aber komplett im Hintergrund sind. Dann hat mein Papa wieder andere Themen. Also es war auch wichtig, jeden einzeln einmal anzuhören und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir das so feiern.
Hm, absolut verständlich. Weil wenn man nachher einfach nur diesen echt sehr gut aufbereiteten Flyer einfach sieht, diese 8 Seiten, da steckt natürlich viel, viel mehr Arbeit dahinter und viel Zeit und auch Energie logischerweise, was halt immer berücksichtigt werden muss. Und deswegen war für mich einfach mal wichtig, wie greift ihr das wieder auf, wie lebt ihr das? Jetzt steckt ihr ja schon voll in der Nachfolge mit drin. Wir haben am Anfang ja auch gehört, dass ja der Zeithorizont auch festgesetzt wurde. Was hat sich seitdem für euch vielleicht für euer persönliches Leben verändert, als das so ein bisschen bewusst war? Ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, Philipp, dass das von vornherein klar war eigentlich für dich, dass du alles so auslegst, dass du irgendwann mit einsteigst. Bei dir, Nina, war es ja ein bisschen anders. Was würdet ihr jetzt sagen, hat sich so im Nachgang vielleicht in eurem privaten Leben verändert? Weil Unternehmertum, es ist ja Unternehmertum, hat ja auch etwas mit einer ganz anderen Verantwortung im Allgemeinen zu tun.
Also was hat sich im Privatleben geändert? Also im Empfinden hier im Betrieb hat sich natürlich durch die auch dann tatsächlich offizielle Übernahme von Verantwortung in Form von so jetzt bist du berufen als Vorstand die Verantwortung für das Unternehmen zu tragen nochmal was so im Standing im Selbstverständnis zum Positiven verändert. Also das denke ich schon. Im Privatleben, also ich habe vorher mehr gearbeitet, sag ich mal, als 40 Stunden, das tue ich nach wie vor. Und man schaltet halt auch irgendwie als Unternehmer. Ich habe das, aber ich habe ja vorher schon genau so gelebt. Also da hat sich gar nichts geändert. Also ich muss echt sagen, privat hat sich natürlich, dreht sich natürlich erstmal alles auf links, wenn man Vater wird. Dann, das verändert eine Menge, aber das würde ich sagen, tatsächlich privat gar nicht. Aber das ist auch, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich da einen sehr, sehr langjährigen gesetzten Freundeskreis habe. Das sind irgendwie Stützen, auf die man sich da ewig immer wieder stellen kann. Und hat da gar nichts verändert. Nur halt so hier Wahrnehmung, aber auch tatsächlich im Selbstbewusstsein. Also diese beiden Sachen, die haben tatsächlich, und das ist total dämlich, weil das ist ja ein Vertrag und eine Unterschrift, ne, da ändert sich ja nicht so viel, aber das nochmal offiziell zu machen und eben oder auch vorher schon diesen Ausblick zu bekommen, dass es dann irgendwann darauf hinausläuft und offiziell ist, das hat schon nochmal was gemacht, ja.
Nina, von der Polizei zur Nachfolgerin.
Ja, ich bin privat eigentlich auch immer, also ich habe mich privat nicht so krass verändert, aber was sich verändert hat, ist natürlich, dass man plötzlich eine ganz andere Verantwortung hat. Ich hatte auch bei der Polizei eine hohe Verantwortung in vielen Einsätzen. Ich musste mich ja sehr verändern in Form von, ich muss nicht immer direkt reagieren. So, ich bin immer so, ja, jetzt warte erstmal noch kurz. So, das muss ich erst lernen, dass ich nicht alle Termine an einem Tag lege. Weil ich konnte damals nicht sagen, nee, ich komme morgen. So, ich musste dann kommen, wann gerufen wurde. jetzt mit der Zeit, jetzt bin ich fast 4 Jahre hier und wenn man sich dann so ein bisschen das Standing erarbeitet hat, ist ja auch klar, man kommt so als, tja, die kleine blonde Tochter ins Unternehmen, so was macht sie jetzt, was will sie jetzt hier, muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten. Ich finde es schön, dass man mir dann halt so vertraut, aber man so zwischendurch wird einem dann doch bewusst, okay, krass, jetzt habe ich doch wirklich die Verantwortung und muss auch Entscheidungen treffen. Also es kommt ja immer wieder, dass Leute dann mit Sachen zu einem kommen, wo man sich so denkt, ja krass, und wenn ich jetzt ja oder nein sage, ändert sich halt jetzt gerade irgendwie doch sehr viel. Und das wird einen in der Situation, weil ich habe es ja auch jetzt 7 Jahre so gelernt, gar nicht so bewusst, weil ich immer sehr intuitiv dann reagiere. Aber wenn man dann so ein bisschen dann zu Hause sitzt und dann so sich überlegt, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und dann so denkt, okay, das und das Thema, ah krass, was habe ich da für Entscheidungen getroffen? Dann hat sich das so ein bisschen verändert, dass man sich halt einfach viel bewusster ist, was man da für eine Verantwortung hat. Und was bei mir halt häufig auch wieder rauskommt, ist die Dankbarkeit einfach, dass wir das machen dürfen. Dass mein Vater uns so vertraut, dass aber auch unser Opa uns wirklich komplett machen lässt. Also klar, der ist hin und wieder da, aber er hat das geschaffen und ist zu keiner Minute irgendwie so kritisch gewesen und hat gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ihr das schafft, sondern immer gesagt, ihr macht das. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass das hier gerade klappt, dass wir dieses Vertrauen von, ja, Opa bekommen.
Du hast gerade ja gesagt, man muss dann hin und wieder mal Entscheidungen treffen, die alles ein Stück weit verändern können. Als ich vorhin bei euch reingekommen bin, habe ich unten einen Preis gesehen, den Innovatorpreis. Wir haben am Anfang ja gehört, euch gibt es jetzt schon 100 Jahre. Da schwenkt ja natürlich auch sehr viel Generation mit. Jetzt kommt ihr da in einem doch durchaus sehr alten Gewerbe, logischerweise, über 100 Jahre jetzt auch am Markt. Und auf einmal steht so ein Innovatorpreis da unten. Wie schafft ihr da so die Balance zwischen Tradition und Innovation?
Ja, witzig, weil das ist die Frage, die uns gestellt wurde, was macht uns aus? Und das ist auch die Antwort darauf, wir verbinden halt Innovation und Tradition und wir schaffen Werte, die bleiben und das nicht nur auf der Baustelle, sondern auch innerhalb des Unternehmens. Und ich glaube, wir schaffen das, indem wir uns drei immer weiterbilden, belesen, Ideen reinholen, auch bei ganzen Beratungen, die wir so machen und haben gesagt, okay, die Baubranche bleibt bestehen und die ist auch klassisch und traditionell, aber wir müssen uns trotzdem weiterbilden, sonst bleiben wir nicht am Markt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, auch ja einen 9+1 oder jetzt 14+1 Tag einzuführen, den kann Philipp gleich gerne einmal kurz ja anteasern, aber das ist halt so, dass wir uns klar war, wir müssen unsere ganzen Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise von KI, von Digitalisierung, von Weiterbildung und können nicht stehen bleiben und unsere Rechnungen mit Hand schreiben und alles noch so machen wie Opa früher. Das war uns von Anfang an klar. Und deswegen steht unter anderem der Preis auch unten, weil ich glaube, wir da ganz auf einem sehr, sehr guten Weg sind, Tradition und Innovation zu verbinden. Mhm. Möchtest du unser 9+1 Projekt mal anteasern?
Vielleicht erstmal, du sagst immer 100 Jahre, 120 sind es schon.
Ja, 1904 gegründet, aber wir sind trotzdem in Herzen BVB, ne? Das muss man dazu sagen. Das ist nur das Gründungsjahr.
Ich glaube, also ist natürlich so, dass natürlich mit einem starken Generationswechsel, den wir in allen Ebenen haben, natürlich auch das Thema Veränderung, Innovation automatisch viel mehr nach vorne gepusht wird. Und da haben wir aber das Glück, dass wir da eben nicht von älteren Mitarbeitern gebremst werden, sondern die echt erstmal bereit sind mitzumachen. Ja. Grundsätzlich alles mitzumachen. Thema 9+1, 14+1, wie auch immer wir das jetzt schimpfen, ist natürlich ein Thema, das habe ich tatsächlich über den Kollegen kennengelernt. Und bedeutet eigentlich, dass wir uns quasi alle 2 am Anfang, mittlerweile alle 3 Wochen wirklich ein Offsite nehmen. Also das heißt sagen, komm, wir wollen heute nicht in dem Operativen arbeiten, sondern wir wollen versuchen, wirklich den ganzen Betrieb mit einzuladen, am Unternehmen zu arbeiten. Also sprich, wirklich interne Verbesserungsprojekte, innovative Projekte, einfach mal was auszuprobieren, auch an so einem Tag. Also wirklich diesen als Geschäftsführung den Raum zu geben oder auch einzufordern. Also, weil manchmal möchte der ein oder andere ja lieber operativ arbeiten, aber dann halt auch einzufordern, dass man sich diesen Raum nimmt. Und das hat schon nochmal einen kleinen Schub gegeben, wobei man auch sagen muss, das ist gefühlt ja immer in so Wellen. Also wir verbinden Innovation und Tradition, das kann man ja gar nicht, das ist ja nicht eine Verschmelzung, sondern das ist ja auch immer wieder ein Extrem in beide Richtungen. Also dass man mal auf der einen Seite sagt, jetzt müssen wir mal gerade wieder im Gang zurückschalten und einfach mal wieder Standard arbeiten und da wieder ein paar Prozesse laufen zu haben. Und dann irgendwann merkt man, dass die Organisation wieder bereit ist, dass die Leute wieder bereit sind, und dann muss man halt wieder irgendwie einen kleinen Sprint einlegen. Und ich, also so würde ich es eigentlich beschreiben, auch eher so ein bisschen in Richtung agiles Projektmanagement, also dass wir wirklich immer mal wieder kleine Sprints einlegen, um gewisse Punkte nach vorne zu pushen. Nehmen wir die beiden Themen Ingenieurtätigkeiten, Photovoltaik. Also wir haben da zwei Firmen gegründet, ja. Das eine vor 2 Jahren, das andere letztes Jahr. Das sind natürlich Themen, das hat wahnsinnig viel anfangs Aufwand gekostet, kostet auch immer noch viel anfangs Invest, aber das sind natürlich Themen, wo wir jetzt auch so ein bisschen schon Ruhe reinkriegen in dem einen oder anderen. Ne? Also die Planungsprozesse haben sich da schon ein bisschen gesetzt, wir kommen langsam, und da wollen wir jetzt nicht sofort das nächste hinterher schieben, sondern solche Sachen da jetzt auch mal kurz sich ein bisschen setzen lassen, damit sie einfach da wirken. Und dass die Leute auch ein bisschen zwischendurch durchschnaufen können.
Von den Erzählungen her zumindest wirkt das so, dass ihr da jetzt auch schon sehr, sehr viel verändert habt. Ne? Wir haben gerade über Innovation gesprochen, über auch Prozesse gesprochen und so weiter. Also das Veränderungsmanagement. Habt ihr das Gefühl, ich meine, der Podcast heißt ja auch so Die 4 Mark, also seinen eigenen Abdruck zu hinterlassen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr das schon ein Stück weit geschafft habt mit eurer Arbeit?
Ja. Auf jeden Fall. Also Papa sagt auch immer, er kommt hier rein und denkt sich so, oh Gott, was habt ihr denn hier gemacht? Aber er ist immer sehr stolz. Also ich glaube in allen Bereichen, im technischen Bereich, im HR-Bereich. Wir haben eine HR-Abteilung, das hatten wir vor 4 Jahren gar nicht. Wir haben uns auf jeden Fall schon so ein bisschen unseren Fingerabdruck hier hinterlassen. Aber auch nochmal auf das Projektmanagement gerade zurückzukommen. Wir fordern das natürlich von unseren Mitarbeitern ein, aber weil die auch unsere Experten sind. Also die haben immer Ideen, und früher war es ja so, ich habe eine Idee, ich gehe zur Geschäftsführung, die machen das schon. Und wir saßen dann immer da und sagen, ja, okay. Aber am Ende ist es so, wir sagen immer gerne, wenn du mit einer Idee kommst, dann bring auch direkt eine Lösung mit. Oder wenn du mit einem Problem kommst, komm auch mit einer Lösung, so dass man das gemeinsam einfach schafft und auch sagt, okay, du bist der Experte, du hast die Idee, wie setzen wir es denn gemeinsam um, und nicht, du hast die Idee, du gibst mir die und ich gucke jetzt, was ich damit mache. Und ich glaube, durch diese Herangehensweise haben wir schon eigentlich so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, ich glaube schon sehr viel unsere Marke hier reingebracht, oder?
Ja, das und natürlich, also Alex, wann haben wir uns kennengelernt?
Vor zwei Jahren.
So, da warst du das erste Mal hier und da habe ich dir gesagt, so, wir sind gerade fertig geworden.
Ja.
Mit dem Umbau. Weil das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, was ein tragisches Ereignis war, ja, mit dem Hochwasser hier 21. Was aber uns natürlich die Möglichkeit gegeben hat, auch hier, ich sag mal, von den Räumlichkeiten und von dem Arbeitsumfeld auch nochmal einen eigenen Abdruck irgendwie zu setzen. Also das heißt, das ist ja jetzt nicht mehr klassisch Bau-Handwerksunternehmen, wie man sich das vorstellt. Das war es vorher. Ne? Also hier ist man vorher reingegangen und das war wirklich ganz klassisch. Also langer Flur, kleine Einzelbüros, und diesen Stil haben wir jetzt auch komplett aufgebrochen über diesen Umbau. Wie gesagt, war natürlich ein krasses Erlebnis, war eine extrem aufreibende Zeit, das irgendwie nach dem Hochwasser alles wieder aufzubauen, aber hat uns natürlich eine überragende Möglichkeit auch gegeben, hier nicht nur kulturell oder durch Prozesse, sondern auch durch einen Umbau, durch ein anderes Gesicht irgendwie der Firma irgendwie einen neuen Anstrich zu verpassen.
Ist das denn aber so, dass, ich meine, ihr hattet ja schon auch mit Gestaltungsideen ja auch, wenn da die ältere Generation sagt, nee, wir sehen das anders oder wir würden uns das gerne anders wünschen. Wie seid ihr damit umgegangen? Weil es muss ja nicht zwangsweise sein, dass eure Idee vielleicht genau die ist, die etwas ältere Generation auch hatte, sondern sagen, hey, wie kommen wir da einfach zusammen?
In den Dialog gehen. Fragen, warum? erklären lassen und sich häufig dann vielleicht in der Mitte treffen oder vom anderen überzeugen lassen. Das ist häufig, ist es ja auch gut, wenn man kritisch hinterfragt wird oder nochmal so ein Schubser in eine andere Richtung. Wenn wir eine Idee haben und dann gesagt wird, boah, seid ihr euch sicher, heißt es ja nicht direkt, nee, wir lassen das, sondern überlegt nochmal in eine andere Richtung, dass man nicht sagt, boah, das ist die Idee, die setzen wir jetzt um, vielleicht kann man auch anders dahin kommen. Und da ist eigentlich klassisch in Dialog gehen, klar, es ist manchmal blöd, dann eine Idee zu haben und dann wird gesagt, nee, finde ich scheiße. Machen wir anders oder können wir anders machen, dann ist man erstmal so ein bisschen geknickt. Aber eigentlich ist genau das der richtige Weg, dass man einfach kritisch hinterfragt wird und so auch einfach eine gute Lösung für alle oder ja, dass alle ihre Ideen mit reinbringen.
Gab es denn jetzt so, wenn ihr euch jetzt mal so zurückerinnert, irgendeine Idee, auch vielleicht in Bezug auf die Unternehmensnachfolge, wo ihr sagt, ah, das hätten wir auch, das hätten wir anders lösen müssen?
Im Nachhinein kann man Sachen immer
besser. Ja.
Das heißt, aber das ist ja dann grundsätzlich, das könnte ich auf jeden Prozess, ja, auf jedes Projekt, was wir bauen, das kann ich ja immer sagen, ging auch besser. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut hingekriegt und wir haben vor allen Dingen hier, wir sind ja auf fruchtbaren Boden gekommen. Also das heißt, wir hatten ja eine abgebende Generation mit Kalle, ne, also mit meinem Onkel, mit meinem Vater, mit meinem Großvater, die ja nicht irgendwie geblockt haben und gesagt haben, nee, wir machen hier alles so weiter wie wir, sondern die extrem offen waren, die gesagt haben, probiert, macht, tut, ihr kriegt Unterstützung. Und natürlich bei dem einen oder anderen dann mal gesagt haben, das habe ich mir gleich gedacht, dass das nach hinten geht. Aber uns halt auch diese Fehler haben machen lassen. Also extrem, ja, förderndes Umfeld, nicht irgendwie ein bremsendes. Und das muss man einfach an der Stelle mal sagen, weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
Nee, auch gerade als das Hochwasser kam, was uns ja wirklich knallhart getroffen hat, wir haben hier komplett umgebaut und durften komplett unsere Ideen reinbringen. Ja, Opa war kritisch und hat gesagt, muss das jetzt sein, dass ihr noch die obere Etage mit umbaut? Ja, weil es ja keinen Sinn macht, nur unten umzubauen und dann in 10 Jahren oben. So, aber in den Dialog zu gehen und dann halt auch bei manchen Themen zu sagen, so, ja komm, das macht ihr jetzt mal ein bisschen anders und dann halt auch wirklich die alte Generation mit der neuen zu verbinden, das macht schon unglaublich viel Spaß. Und wie Philipp schon sagt, wir werden halt eigentlich nie gebremst, eher noch beschleunigt. Oder dann halt, dann kommt bei mir manchmal so, nee, jetzt erst recht. Dann.
Das Dialog hat ja auch was mit Kommunikationskompetenz einfach auch zu tun. Also, dass man sich selber auch mal zurücknimmt, dass man auch zuhört. Oft passiert es ja in der Nachfolge, dass man mit sehr vielen Ideen angerauscht kommt und dann erstmal auf, ja, vielleicht andere Ideen oder halt eben ja geschlossene Türen auftrifft. Wenn ihr jetzt einfach mal sagen würdet, okay, welche Eigenschaften sollten jetzt vielleicht zukünftige Nachfolgende für sich selber entwickeln. Ich meine, ihr seid ja beide auch noch im Entwicklungsprozess, ja, so wie ich es zumindest wahrgenommen habe. Aber was würdet ihr sagen, was ist so eine wichtige Eigenschaft, die Nachfolger für sich entwickeln sollten, um einfach eine erfolgreiche Nachfolge zu absolvieren?
Ich glaube, vor allem offen sein. Und auch keine Angst zu haben, dass man sich mal streitet. Also ich glaube, es ist wirklich fatal zu sagen, ich gehe ins Familienunternehmen und es läuft alles harmonisch, weil das läuft nicht harmonisch, nicht immer. Wichtig ist nur, dass man sich streitet, dass man auch den Raum sich nimmt für Diskussionen und daraus auch wächst. Also ich sag immer so, Streit entsteht ja nicht, weil man sich gegenseitig egal ist, sondern weil da halt irgendwas hintersteckt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Das ist auch das Erste, was Philipp mir gesagt hat. Wenn du dich dafür entscheidest, ins Unternehmen zu kommen, dann musst du dich auch damit auseinandersetzen, dass nicht immer alles perfekt läuft und dass man halt auch mal nach Hause geht und sagt, boah, okay, krass, was ist jetzt hier schon wieder los? Aber wenn man sich das klar macht und sich dann trotzdem immer dagegen stellt, was man dafür eine Möglichkeit hat in Zukunft und auch Sachen zu verändern, ich glaube, dann kann das was werden. Also man muss offen sein. Man kann nicht reinkommen und sagen, ich habe jetzt hier meine Idee, ich bringe das jetzt mit und mir ist egal, was die alte Generation macht. Das funktioniert nicht.
Finde ich den wichtigsten Punkt. Also Offenheit, auch eben diese Anerkenntnis von von der Erfahrung, auch unserer Führungskräfte, also eben diese Sachen auch sehr, sehr ernst nehmen. Bei allen Ideen, die man vielleicht an der Uni mitnimmt, oder so, also die wissen schon, wie der Hase läuft. Ne? Also die wissen, wie das Geschäft gemacht wird, die kennen diese Prozesse auch schon sehr, sehr lange und da eben nicht alles mit der Brechstange, sondern irgendwie so in kleinen Dosen irgendwie mal zu hinterfragen und nicht heute so, morgen komplett in die andere Richtung. Glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Der würde dann so ein bisschen die Eigenschaft vielleicht auch Geduld erfordern. Also das heißt Offenheit, Geduld, dass man eben nicht den Marathon irgendwie, also nicht die 100 Meter läuft, sondern wirklich den Marathon, dass man weiß, man muss sich auf den Marathon einstellen und man kann nicht erwarten, dass innerhalb der ersten 2 Jahre in der Nachfolge irgendwie alles perfekt läuft.
Mhm. Ja, und auch sich selber immer sagen, man ist nicht perfekt, also auch sich Schwächen einzugestehen, ist, finde ich, das ist für mich ein ganz großes Learning, weil ich bin immer so, wenn ich was mache, will ich es immer 100% richtig machen, aber das funktioniert halt nicht in allen Bereichen. Ich weiß, wo meine Stärken sind, aber ich weiß auch, wenn ich was nicht kann, dass ich mir jetzt nicht den Kopf zerbreche, wie ich es richtig mache, sondern dann halt einfach zu Philipp oder Jan gehe, weil ich weiß, da sind die einfach besser. So, und ich finde, sich das einzugestehen und nochmal Fehler einzugestehen und zu sagen, okay, das war jetzt gerade wirklich keine gute Idee von mir, das finde ich schon wichtig.
Mhm. Sehr wichtig sogar. Ja, man muss nicht immer alles können, man muss halt nur wissen, wo man seine Stärken einsetzt und wo man vielleicht die Schwächen jemand anderen machen lassen kann, definitiv. Wenn wir jetzt mal dieses Big Picture, also die auf die gesamte Nachfolgeprozess sehen, was wäre in euren Augen, wir haben ja gerade über die Eigenschaften gesprochen, in euren Augen dieser eine entscheidende Tipp, den ihr zukünftigen Nachfolgern 1:1 so mitgeben könnt? Auch wenn wir wissen natürlich, dass jede Nachfolge hochgradig individuell ist und keine Frage, aber was wäre in euren Augen dieser eine übergeordnete Tipp, the one big thing, wo ihr sagt, das sollte jeder Nachfolger beherzigen?
Also ich würde sagen, gegenseitige Erwartungshaltung klären.
Ja. Und halt auch nicht davor zurückscheuen, sich Beratung zu holen. Ne? Mein Opa sagt immer, Vertrag kommt von Vertragen. Also sich auch, wenn es irgendwie gut, wenn es gut läuft oder alles perfekt zu sein scheint, sich gerade dann jemanden an die Seite zu nehmen, um das noch besser zu machen und nicht zu sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin und dann läuft's scheiße und dann holen wir uns Beratung, sondern zu sagen, ey, wir lassen uns nochmal begleiten und das aus dem Guten nochmal was Besseres rauszuholen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, einfach offen zu sein für noch mehr Verbesserung.
Das hören die Berater gerne.
Ja. Nein, aber es ist nicht, aber sich trotzdem, ja, der Austausch ist einfach
richtig. Der Austausch und Vertragen kommt von Vertragen. Also ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort dafür. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ich hier in eurem Büro mit euch sitzen darf, auf eurem Hof, an eurem großen Hof hier, dass ich eure Geschichte ein Stück weit einfangen durfte und konnte und dass wir so ein bisschen auch pieksen durften, was vielleicht bei euch die Herausforderungen waren, beziehungsweise welche Tipps ihr auch zukünftigen Nachfolgern geben würdet. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Ja.